willkommen zur Episode Nummer 9 von Manhattan Transfer, dem Amerika-Podcast aus New York. Heute schweife ich ein wenig von unserem Kernthema ab, nämlich New York und die USA. Und das hat folgenden Grund. In der vergangenen Woche ist nach langem, langem Anlauf endlich meine Biografie von Jan Ullrich erschienen, dem deutschen Radsportheroen, der im Lauf seiner Karriere so hoch geflogen und so tief gefallen ist. Dazu muss man erklären, dass ich, bevor ich mich ganz meiner Tätigkeit als US-Korrespondent verschrieben habe, ich ja auch lange Jahre Radsportjournalist war und die Tour de France sowie die Laufbahn von Jan Ullrich sehr eng begleitet habe. Deshalb hat mich auch sein tragischer Absturz vor 4 Jahren im Jahr 2018 ganz besonders berührt und hat mich dazu veranlasst, nachzuforschen, was in Jan Ullrichs Leben denn schiefgelaufen ist und vor allen Dingen auch, welche Instanzen alle versagt haben, dass es mit unserem gefeierten deutschen Nationalhelden so weit kommen konnte. Das Ergebnis, das ist nicht nur eine Biografie von Jan Ullrich, eine sehr deutsche Biografie übrigens, sondern es ist vor allen Dingen auch eine Systemkritik am Hochleistungssport und auch am deutschen Gemüt, das, wie ich finde, sowohl beim Feiern seiner Helden als auch beim Verteufeln seiner Anti-Helden, und Jan Ullrich war ja beides, immer ein ganz klein wenig zu weit geht. Aber diese Episode ist für mich auch deshalb ganz besonders, weil ich über Jan Ullrich mit Alexander Heflig sprechen durfte. Alexander ist der Sportchef der Westfälischen Nachrichten und gemeinsam mit Alexander habe ich 10 Jahre lang die Tour de France und Jan Ullrich begleitet und alle Höhen und Tiefen sowohl des Reporterlebens im Radsportzirkus als auch in Ullrichs Werdegang durchlebt. Es war also ein ganz wunderbar besonderes Wiedersehen und, wie ich finde, eine überaus sachkundige und spannende Diskussion. Und jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen beim Zuhören.
Willkommen, Sebastian.
Hallo, Alexander.
Ja, wir haben 10 Jahre gemeinsam durchlebt mit Lance Armstrong, mit Jan Ullrich ab und an, der ja nicht immer bei der Tour de France dabei war, mit vielen, vielen Geschichten, mit Drama, Tragödie, Doping, alles, was man sich so vorstellen kann. Und wir reden aber heute über ein Buch, das du geschrieben hast, das bei Delius Klasing erscheint, am 7. Juni, wie gesagt. 25 Jahre nachdem Jan Ullrich das gelbe Trikot gewonnen hat. Wieso gibt es jetzt dieses Buch zu Jan Ullrich aus deiner Sicht? 25 Jahre alleine reicht ja eigentlich nicht, oder?
Ja, ich hatte, als ich angefangen habe, über dieses Buch nachzudenken, auch gar nicht so sehr das Jubiläum im Kopf, ehrlich gesagt, sondern ich hatte mich schon länger quasi mit dem Thema beschäftigt und es ging mir irgendwie im Kopf rum, wie Leistungssportler, Spitzensportler, Sportstars im Leben danach ankommen beziehungsweise sich schwer damit tun, einen Übergang in ein zweites Leben, in die Karriere danach zu finden, und habe von vielen Verlagen immer gehört, ja, interessantes Thema, aber so breit sportsoziologisch verkauft sich das nicht. Das muss an einem speziellen Schicksal aufgehängt sein. Und dann ist eben 2018 dieser tragische Absturz von Jan Ullrich passiert, als sozusagen klar wurde und offensichtlich wurde, dass Jan Ullrich mit seinem Leben nicht wirklich zurechtkommt. Und da ich ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, eigentlich die komplette Karriere von Jan Ullrich als Radsportjournalist begleitet habe, von seinem ersten Toursieg an sozusagen bis zu seiner letzten Tour 2006, hat sich das sozusagen für mich angeboten, dieses breitere Thema des Ankommens im Leben danach, des Übergangs von der Sportlerkarriere in der zivile Karriere an Jan Ullrich zu erzählen.
Es gibt ja immer einen Untertitel, den man zu einem Buch hat. Also man versucht ja immer etwas zu beschreiben. Und einer der Untertitel könnte lauten Aufstieg und Fall eines Helden oder eines Sporthelden zumindest. Was ist passiert in diesen seitdem und was ist in all den Jahren mit Jan Ullrich vorgegangen? Weil man hat ja lange Zeit nichts von ihm gehört. Und was ist passiert aus deiner Sicht?
Ja, also da muss man natürlich sein ganzes Leben betrachten eigentlich. Aber wenn man sozusagen jetzt speziell auf den Übergang von seiner sportlichen Karriere in die Zeit danach ausgeht, dann muss man zunächst mal auf das Jahr 2006 schauen, als er ja wegen des Dopingskandals, wir waren da beide dabei, als das bekannt wurde, als er sozusagen Stunden vor dem Start der Tour de France aus dem Rennen genommen wurde, nicht vom Rennorganisator, sondern von seinem Sponsor, wo er jäh aus seiner Radsportkarriere rausgerissen wurde. Und damit stand er natürlich zunächst mal vor dem absoluten Nichts. Ich meine, Jan Ullrich ist jetzt keiner, der sich neben seiner Radsportkarriere noch groß irgendwelche anderen Sachen nebenbei aufgebaut haben, die ihn getragen hätten, neben seinen privaten Beziehungen. Also er stand in dieser Hinsicht erstmal vor dem Nichts. Und dann kam noch dazu, dass er eben sozusagen von heute auf morgen von der deutschen Öffentlichkeit, von der Weltöffentlichkeit, von der Radsportöffentlichkeit geächtet wurde. Und bei allem, was man sozusagen jetzt im Nachhinein über diese Zeit danach erfahren hat, ist er damit also überhaupt nicht zurechtgekommen und hat da massive psychische Probleme auch damit entwickelt. Es gab 2016 eine Fernsehdokumentation über ihn, als er in einer relativ stabilen Phase war, bevor es ihm wieder schlechter ging. Da hat seine damalige noch Frau Sarah auch davon gesprochen, wie schwer ihn das belastet hat, mindestens bis 2012, als dann endlich sozusagen dieses Urteil gefällt wurde und er schuldig gesprochen war und er dieses Kapitel dann zumindest in dieser Hinsicht hinter sich lassen konnte. Also das war eine ganz schlimme Phase, dann hat er sich wieder berappelt, aber wirklich gefestigt hat er sich sozusagen im Leben danach nicht. Also man kann sagen, jetzt geht es ihm ja allem Anschein danach wieder besser. Er hat sich wieder gefangen, er hat sich ein neues Umfeld geschaffen. Aber man kann eigentlich sagen, dass er sich seit 2006 wirklich extrem schwer damit tut, in einem Leben nach der Karriere anzukommen und da Fuß zu fassen.
Man muss vielleicht in der Chronologie auch ein bisschen anfangen, ne? Jan Ullrich, geboren noch damals in der DDR, in Rostock, und 1993 Amateurweltmeister geworden. Aber diesen Heldenstatus oder diesen ganz besonderen Status erlangt er ja 1997. Kannst du dich noch daran erinnern? Wir waren beide damals noch nicht bei der Tour, weil keiner geglaubt hat, dass jemals ein deutscher Fahrer wirklich die Tour gewinnen kann. Und dann kommt diese Etappe hoch nach Andorra Akali. Wie kannst du dich daran erinnern? Wie war das aus deiner Sicht?
Ich meine, du hast es ja schon erzählt, die Radsportöffentlichkeit damals, und wir waren beide damals schon Radsportjournalisten, haben aber da zu einer ganz kleinen Gruppe dazu gehört, eigentlich. Und wenn ich mich recht erinnere kann, gab es damals auch noch keine Live-Übertragungen der Tour de France, schon gar nicht im öffentlichen, rechtlichen, sondern nur kurze Zusammenfassung abends. Und eigentlich haben an diesem Tag nur Eingeweihte gewusst, dass da sozusagen sich was zusammenbraut, weil Jan Ullrich ja schon 1996 als 23-Jähriger eine grandiose Tour de France gefahren ist. Da ist er Zweiter geworden. Da war er eigentlich schon stärker als sein Mannschaftskapitän Bjarne Riis, der die Tour gewonnen hat damals, und ist sozusagen nur aus Rücksicht oder auf die Mannschaftshierarchie nicht auf das Podest gefahren. Und in der Tour 1997 hat sich eigentlich von Anfang an abgezeichnet, dass Jan Ullrich der stärkste Fahrer war. Und diese Etappe in Andorra Akalis, das war die Etappe, die also von vornherein dazu angelegt war, diese Tour zu entscheiden. Das war eine Monster-Etappe mit, ich weiß es nicht mehr genau, 230 Kilometer mit 5 Pässen, und dieser Anstieg rauf nach Andorra, das war der finale Pass. Und Jan Ullrich war in einer ganz kleinen Spitzengruppe unten am Pass, und dann hat man, wenn man sich ein bisschen mit Radsport gekannt hat, hat man schon sozusagen in den ersten zwei Serpentinenkurven gesehen, dass Jan Ullrich also an dem Tag also dermaßen überlegen ist, also allen anderen, und hat also alles in Grund und Boden gefahren. Und dann ist natürlich quasi über Nacht, und das hast du ja sicher auch miterlebt in Deutschland, also eine unglaubliche Euphorie ausgebrochen, wenn man nicht sogar von Hysterie sprechen muss. Ich weiß nicht, ob du dich an diese Tage noch erinnern kannst, was damals in Deutschland los war und auch bis zum Ende von dieser Tour de France.
Es war ja eigenartig, ne? Also auf einmal, das ist ja so wie bei allen großen Erfolgen. Ich versuche mal Vergleiche zu ziehen oder diese ganz großen Momente des Sports. Gerd Müller 1974, das Tor zum WM-Titel, oder Helmut Rahn 1954, vielleicht Armin Harry, der erste Mensch, der 10,0 gelaufen ist. Das waren ja auch herausragende Leistungen. Aber da war es auf einmal so, ich glaube, dass die meisten Deutschen Radfahren können, aber die meisten Deutschen haben 1997 im Sommer gedacht, wir haben auch Ahnung richtig vom Radsport und wir können das nachvollziehen, was da passiert. Also auf einmal war ja jeder Fan. Wie konnte das sein oder wie schafft das so ein junger Mann, der aus dem Nichts kommt, bisschen pausbäckig ist und naja, in dem Moment war er nicht pausbäckig, weil er bis auf die Knochen heruntertrainiert war. Wie konnte diese Hysterie oder diese Begeisterung entstehen für diesen Sport?
Ja, ich meine, es war natürlich, zum einen war es so eine nationale Ekstase. Es hatte noch nie ein Deutscher die Tour de France gewonnen, noch nie in der über 100-jährigen Geschichte, also mittlerweile über 100-jährigen Geschichte. Also es war diese Einmaligkeit dieses Ereignisses. Dann war, glaube ich, im deutschen Sport war der in dieser Zeit mit großen Erfolgen nicht so sehr gesegnet. Ich glaube, die große Zeit von Boris Becker war eigentlich vorbei. Der deutsche WM-Titel, der lag im Fußball, der lag auch schon wieder 7 Jahre zurück. Und Jan Ullrich hat so vieles verkörpert. Ne, der hat also einerseits sozusagen so diese jugendliche Frische verkörpert, die begeistert hat, weil er eben zu diesem Zeitpunkt so dieses rohe Talent war, der eigentlich gar nicht gewusst hat, was er tut. Ne? Und das hat einen unheimlich fasziniert mit reingezogen, ja, und es war halt sozusagen diese Kombination aus Faktoren, die in Deutschland diesen Taumel ausgelöst hat, glaube ich, ja, der aber ich und glaube im Nachhinein sagen viele, dass das also extrem überzogen war, was damals los war. Ich meine, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, als Ullrich und als die Mannschaft zurück nach Deutschland gekommen ist, was da los war auf dem Bonner damals Rathausplatz und was da für Aufläufe bei jedem kleinen Kriteriumsrennen war, wo Ullrich dann gestartet ist. Also es war wirklich extrem, was da auf einmal los war.
Jetzt sind die Menschen überrascht davon, positiv überrascht, die nehmen die Euphorie mit. Tatsächlich, Becker war ja nicht mehr der ganz große Star, Fußball funktionierte nicht so ganz. Die Menschen sind überrascht. Ist Ullrich eigentlich auch von diesem Triumph überrascht, obwohl er im Vorjahr schon eigentlich fast hätte gewinnen können? Oder ist dieser Moment, wo er dann tatsächlich gewinnt, wo er diese 9 oder 10 Kilometer alleine vorne wegfährt, ist das etwas, was ihn überrannt hat, übermannt hat?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, bei allem, was man gehört und gelesen hat und von anderen Quellen auch gehört hat, hat Ullrich schon gewusst, was er für ein Kaliber ein Fahrradfahrer ist, und er hat auch von ganz jungen Jahren, ich meine, damals in der DDR hat man noch nie von Tour de France gesprochen, sondern da ging es immer um den Olympiasieg oder um die Friedensfahrt, das war das große Karriereziel, ja, und er hat es also sozusagen auch von allen Seiten, von seinen Trainern und von seinen Trainingsgruppen gespiegelt bekommen, was er für ein großes Talent ist, und ihm sind die Dinge ja auch ziemlich zugeflogen, der Amateurweltmeistertitel ist ihm damals auch zugeflogen. Also ich glaube, von seiner radfahrerischen Stärke und von seinem Talent und dass er da allen davonfahren kann, war er nicht so überrascht. Ich glaube, worauf er überhaupt nicht vorbereitet war, war das, was auf ihn dann sozusagen eingestürzt ist. Und das hat ihn, glaube ich, völlig sozusagen überwältigt und überfordert. Anders als übrigens Lance Armstrong, bei dem ja dieser geplante Tour de France-Sieg 1999 ja sozusagen einherging, auch mit einer geplanten Karriere als Medien-Superstar. Der war ja da in dieser Hinsicht mit allen Wassern gewaschen. Der wusste nicht nur, was auf ihn zukommt, sondern war auch mit seinem Management und so weiter darauf vorbereitet, während der junge 23 Jahre alte Jan Ullrich, der bis dahin ziemlich von allem, was nicht mit Radsport zu tun hatte, abgeschirmt war, damit völlig sozusagen überwältigt war.
Ich kann mich noch erinnern, 97 ging die Debatte los. Also es war klar für alle sogenannten Radsport-Experten, auch im Journalisten-Peloton, dieser Ullrich wird die Rekorde Merckx 5-mal Toursieger auf jeden Fall brechen. Er wird das in den Radsport mindestens eine Dekade bestimmen. Die Frage ist, ob er 6-mal in Folge gewinnt oder 7-mal oder 8-mal. Und dann ist es bei 97 eigentlich geblieben. Warum war er eigentlich 97 so überragend in Form? Ich hatte immer so das Gefühl, er hatte sich in Ruhe darauf vorbereiten können, ohne dass es von außen so diesen ganz großen Powerdruck gab, du musst jetzt gewinnen, du musst jetzt alle anderen schlagen, du musst jetzt das ganze Feld beherrschen. Oder siehst du das anders?
Naja, ich glaube, dass das eben miteinander zusammenhängt. Ich kann mich an den Kommentar, ich glaube, das war Angermann damals, der hat noch während Ulrich da nach Andorra raufgefahren ist, gesagt, der gewinnt die Tour 5, 6, 7 Mal. Und tatsächlich war sein überragendes Talent ja für alle sichtbar und das Potenzial hätte er sicherlich gehabt. Aber das Problem war, dass dann quasi an diesem Tag schon diese Anspruchshaltung entstanden ist. Und ich glaube, diese Anspruchshaltung, die war gerade speziell in Deutschland extrem überzogen und hat auch was Persönliches gehabt. Man hat dann gerade über die Jahre das Gefühl gehabt, dass die Leute quasi so persönlich beleidigt waren, dass er jetzt schon wieder nur Zweiter geworden ist. Ne? Und dass alle sozusagen einen Anspruch nicht nur auf ihren Ulle hatten, sondern eben darauf, dass er jetzt Siege in Serie produziert. Und dann war man wieder von ihm enttäuscht und wieder von ihm enttäuscht und wieder von ihm enttäuscht. Und ich glaube, sozusagen diese Vereinnahmung ja, von den Fans, von der Öffentlichkeit, von Teilen der Medien, das hat ihm von Anfang an nicht nur missfallen, sondern da konnte er gar nicht so richtig damit umgehen. Und dann hat man ja quasi in der Phase nach der Tour 97, nach seiner allerersten Tour, hat sich ja schon abgezeichnet, was sich in den Jahren später immer wieder wiederholt hat, dass er sich sozusagen gehen lässt, dass er nicht diesen Drang und diesen Fokus hat, sich so wie Armstrong quasi am Tag nach der Tour auf die nächste Tour vorzubereiten, sondern dass er, ich glaube, Walter Grotefohlt hat vorletztes Jahr in einem Interview mit L'Equipe gesagt, dass also bei vielen großen Champions nach ihrem ersten großen Sieg quasi so ein Schalter umgelegt wird und sie dann zu solchen Siegmaschinen werden. Und bei Ulrich hat Grotefohlt gesagt, war es irgendwie genau das Gegenteil. Der hat praktisch mit seinem ersten Sieg, ich will jetzt nicht sagen, das Interesse am Radsport verloren, aber sich mit dem ersten Sieg schon von dem Radsport distanziert, weil der ganze Rummel, der dann da drumherum gemacht wurde und der Rummel um ihn, der dann für ihn mit dem Radsport verbunden war, das war ihm fremd.
Wir haben 1998 quasi so eine Interimszeit. Marco Pantani gewinnt die Tour gegen Jan Ulrich. Le Desalps kriegt Ulrich 9 Minuten Rückstand verpasst von Pantani. Es ist eine fürchterliche Bergetappe mit Regen und Kälte. Ulrich erleidet einen Hungerast. Man könnte ja sagen, okay, er wird Zweiter und es ist okay, kann ja mal passieren. Aber danach tritt ja eigentlich das ein, was du gerade so beschrieben hast. Dieses 1999 erscheint Armstrong auf der Bühne und Armstrong ist quasi der Erwachsene, der zielorientierte Athlet, der alles wirklich tatsächlich dann auch alles macht, um zu gewinnen. Und auf der anderen Seite steht ihm einer gegenüber, der vielleicht talentierter ist, aber ein Problemkid ist und immer ein Problemkid bleiben will. Das ist so. Ich habe immer so ein bisschen Trotz gespürt bei Ulrich, also dass er so gesagt hat, naja, ich bin zwar unheimlich gut und ich kann's auch und ich mach's auch so, wie ich es will, aber eigentlich könnt ihr mich mal alle in Ruhe lassen. Ich mach das, worauf ich Bock hab.
Ja, würde ich auch sagen, würde ich absolut sagen, ja. Und je mehr so der Druck von außen auf ihn aufgebaut hat, umso mehr ist er auch in diese Trotzhaltung reingegangen, ja. Ich habe so ein bisschen, wenn man das von außen so spekuliert, ist auch dieses Gehenlassen im Winter und ein paar Pfund zu viel auf den Rippen haben, das wurde ja dann auch so unglaublich hochgespielt. Ne? Ich meine, für einen Radsportler, klar, sah das unförmig aus, aber für einen Normalbürger denkt man, naja gut, der hat 5 Kilo zugenommen. Ja, wo ist das Problem? Aber da war sicherlich auch ein Trotz dabei und dann hat das auch in dieser Dokumentation, die 2016 gelaufen ist, ist er auch nochmal nach diesem berühmten Babysitter-System angesprochen worden. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, das hat ja dann der Walter Grotefohlt als Teamchef irgendwann installiert, dass man ihn auch im Winter und in der Nachsaison so mehr oder weniger überwacht, dass dann quasi zwei von seinen Mannschaftskameraden, also meistens Bölz und Heppner, die wurden dann in Schwarzwald geschickt und mussten dann da irgendwo in einem Landgasthaus wohnen und jeden Tag mit ihm Fahrrad fahren, um zu schauen, dass er auch seine Trainingseinheiten macht. Ja, und da hat Ulle da im Nachhinein auch gesagt, dass er das, also diese Bevormundung, dass er das also ganz schrecklich fand, dass er gesagt hat, ja, lasst mich doch einfach in Ruhe, lasst mich mal machen, ich mache das schon. Ja, und man hat ja auch gesehen, wenn man ihn in Ruhe gelassen hat, und, ja, zum Beispiel in dem Jahr 2003 bei der Tour, die wir beide auch begleitet haben, wo er wirklich von diesem, wo dieses Babysitter-System nicht da war, wo dieser Apparat T-Mobile mit diesen extremen finanziellen Interessen auch nicht da war, wo quasi keine Erwartungen an ihn da war, weil er mit einer zusammengewürfelten Truppe da an den Start gegangen ist. Da konnte er auf einmal befreit fahren und da ging es dann auch, ja. Und da war er auch im Frühjahr schon fit und all diese Dinge. Also da kann man schon draus lesen, dass also vieles, wie du schon angesprochen hast, eben so eine Trotzhaltung war.
Ich wollte gerade die Frage stellen, was hätte man mit dem Kerl eigentlich machen müssen, ne? Oder was wäre das Richtige für ihn gewesen? Welcher Trainer wäre für ihn das Richtige gewesen? Welcher Berater? Was für ein Umfeld? Du hast es jetzt schon in Teilen beantwortet, aber es gibt ja Sportler, die eine lange Leine brauchen, damit sie funktionieren. Und bei ihm war es ja so, dass er keine lange Leine bekommen hat, aber sich die genommen hat und dadurch wurde es erst richtig problematisch, ne? Ich weiß auch nicht so genau, weil eigentlich, wenn man auf seine Karriere guckt und sagt, er hat einmal die Tour gewonnen, viermal ist er Zweiter geworden, das hört sich schon ziemlich gigantisch an, ne? Für einen Radsportler eigentlich, ne? Eigentlich kann man damit zufrieden sein, oder?
Ja, außerdem noch immer Amateurweltmeister, einmal Zeitfahrweltmeister, Olympiasieger. Ja, der hat irgendwie zwei Klassiker gewonnen. Also es ist keine Karriere, die sich verstecken muss. Irgendwie, ja, nichtsdestotrotz war die Anspruchshaltung an ihn eben vom ersten Tag an eine andere. Und die Frage jetzt sozusagen, was hätte er für ein Management, was hätte er für ein Umfeld gebraucht, das ist natürlich eine schwierige Frage, weil wenn du erstmal, ich glaube, in diesem Star-Korsett drin bist, dann ist diese Erwartungshaltung natürlich da und um die gibt es auch keinen Weg drumrum. Die kann auch jetzt letztlich kein Management von ihm sozusagen fernhalten. Ja, ich glaube, ich hatte ja für das Buch auch mit der Silvia Schenk gesprochen. Ich weiß nicht, ob du dich an sie noch erinnerst. Die war lange Zeit Präsidentin des Bundes Deutscher Radfahrer, ist da auch angeeckt, weil sie eben nicht aus dem Sport kam und es nicht so gemacht hat, wie man das in dem Sport so gewohnt war und die Jan Ullrich bei seinem Skandal in Anführungsstrichen 2002 zur Seite gestanden ist, als er eben diese Verletzung hatte und da in Bad Wiessee die Reha gemacht hat und dann in Münchner Discos Amphetamine genommen hat und sich dann sozusagen T-Mobile von ihm getrennt hatte und die hat dann in den Talkshows gesagt, naja, man hätte ihn auch einfach in Ruhe mal Zweiter oder Dritter werden lassen, ja, ne? Und nicht immer so dieser absolute Anspruch, immer gewinnen zu müssen, ja, und dieses extreme, auch wie ich schon gesagt habe, praktisch beleidigt sein, wenn er eben das nicht liefert, was die deutsche Öffentlichkeit und die deutschen Medien von ihm fordern. Aber so ist das System nun mal angelegt und ich glaube, das ist ihm bis zum gewissen Grad. Ich meine, er hat natürlich bei seinem Absturz und seinen persönlichen Problemen, da haben viele Faktoren eine Rolle gespielt, aber ich glaube, das war der Sache mit Sicherheit nicht zuträglich, ne?
Also ich finde, dass es sehr deutsch ist, wie mit ihm umgegangen wurde, ne? Also er hat natürlich Fehler gemacht und natürlich erwartet man von einem solchen Supertalent, das er nun mal war, auch besondere Leistung, aber es ist so, es ist gefühlt sehr deutsch, diese unglaubliche moralische Höhe von ihm einzufordern, nicht? Also zu sagen, ich bin schuld und ich habe Fehler gemacht und ich werd mich verbessern und verändern. Während dieser Protagonist eigentlich am Tiefpunkt steht, ne? Also es ist so ein unheimlicher Spannungsbogen, den ich bei Ulrich sehe. Also ja, ich weiß gar nicht, wie man da rauskommen kann. Das ist ja anderen Sportlern auch so passiert.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Es war sowohl diese Ekstase 1997, als er gewonnen hat. Es ist immer so ein bisschen so, ich meine, das hat es in anderen Ländern auch gegeben, als Marco Pantani 1998 die Tour und den Giro gewonnen hat. Da war Prodi, der italienische Ministerpräsident, der war da in Cesenatico, in Pantanis Heimatort, und hat da mit den Leuten die Nacht durchgetanzt. Da war das also auch nicht anders. Aber ich glaube, glaube, das ist so eine Sache von, na, von Graden fast, ja. Ich glaube, das hat in Deutschland immer so ein bisschen was, was ein bisschen fanatischer ist als anderswo. Und eben so war es dann auch sozusagen bei seinem in Anführungsstrichen Absturz, als dieser Dopingskandal dann öffentlich wurde und diese Verteufelung von ihm, und es war ja nicht nur er, sondern das war dann wurde ja gleich der ganze Radsport in die Pfanne gehauen. Das hat sowas Absolutes gehabt. 2006 auch dann quasi dieser beleidigte Abzug der öffentlich-rechtlichen Anstalten, die also vorher noch Trikotsponsor waren von Ulrich. Ich habe da so ein schönes Zitat im Buch, das hatte ich nochmal nachgeschaut, was das, finde ich, ganz gut sozusagen ausdrückt. Und da hat ein Feuilleton-Redakteur von der Süddeutschen damals geschrieben, gesagt: Natürlich gibt die Dopingpraxis, die immer detailreicher zutage tritt, ein Bild des Radsports ab, das keine lupenreine Sportlichkeit offenbart. Unfair, kriminell, heuchlerisch, betrügerisch, gesundheitsschädlich und verantwortungslos. Aber so realitätsfern muss auch kein Kritiker sein, dass er das Maß der Empörung und Verachtung nicht ins Verhältnis setzen könnte zu den sonstigen Schweinereien dieser Welt. Mit der Eskalation der Abscheurhetorik sollte nun mal gut sein. Wenn diese Machenschaften schon das Dreckigste sind, was man zurzeit in diesen Breitengraden erlebt, wäre es um unser Heil nicht schlecht bestellt. Und ich finde, das bringt es ein bisschen auf den Punkt. Und man hat ja auch an anderen, in Anführungsstrichen, gefallenen Helden gesehen, wie zum Beispiel an Virag in Frankreich, ja, oder bis zum gewissen Grade jetzt auch an Armstrong in den USA, das irgendwann mal gut ist und das irgendwann dann wieder in die Gesellschaft integriert und aufgenommen werden und nicht bis an seinem Sankt-Nimmerleins-Tag dämonisiert worden, während Ulrich bis heute der Beelzebub ist, ja.
Aber jetzt mal ernsthaft, Prodi war in Cesenatico tanzen bei der Pantani-Party. 1997 Helmut Kohl tanzen in Badenweiler bei Jan Ulrich. Wer will das schon sehen, ehrlich gesagt, ne?
Nein, nicht wirklich. Da ist die deutsche Kultur auch ein bisschen anders.
Es gibt Saumagen und Helmut Kohl tanzt dazu. Sensationell, aber okay. Lass uns aber bitte nochmal auf sein Umfeld gucken. Wir haben eine Dekade, in der Ulrich Radprofi ist, bis 2006. 2006 endet eigentlich seine Karriere. Das kann man ja so sagen. Mit Baden, nee, das war gar nicht Badenweiler. Das war in der Nähe von Mulhouse. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der Ort hieß. Auf jeden Fall, Ulrichs Karriere endet. Was machen denn die Player um ihn herum? Also wenn wir über Strohband reden, über Telekom, über Pevenage. Du hast gerade schon Godefroth genannt, der Sportdirektor war. Was macht die Politik? Was machen die Medien in dieser Endphase seiner Karriere? Schlachten sie Ulrich? Ich glaube, ja, wir waren alle irgendwie mit dabei, ne?
Ja, natürlich. Ja, wir haben das ja erlebt, wie das Medienecho dann war. Einerseits, dass dann sozusagen nicht nur Ulrich, sondern, wie schon gesagt, der Radsport insgesamt verteufelt wurde. Was jetzt sein direktes Umfeld anbetrifft, da hat man natürlich seine engsten Berater, was damals sicherlich Pevenage war. Ich glaube, Strohband hat nicht mehr so eine große Rolle gespielt. Die haben ihm dann natürlich dazu geraten, nichts zuzugeben und nicht zu gestehen. Und da hat man ja schon lange, viele Jahre darüber diskutiert, dass wenn Jan Ulrich in diesem Herbst oder im Frühjahr danach an die deutsche Öffentlichkeit gegangen wäre und hat gesagt, ich habe Fehler gemacht, ich habe Scheiße gebaut, wäre ihm vergeben worden, er hätte wieder in die Gesellschaft integriert werden können, er hätte vielleicht sogar einen Weg zurück in den Radsport gefunden. Das ist nicht passiert, da ist sozusagen aus so einer kleinlichen Angst um Verträge, ja, um Klagen, ist das eben nicht gemacht worden. Und dann auch aus einer verständlichen Angst von ihm zu sagen, ich wäre dann sozusagen zum Boomerang geworden. Das ist so ein Zwiespalt, in dem alle diese Fahrer aus dieser Epoche waren, zu sagen, okay, ich kann nicht darüber sprechen, ohne anderen Leute mit reinzuziehen. Weil wenn ich nur über mich selber spreche, dann wäre ich sozusagen stellvertretend geschlachtet und ich bin dann sozusagen der Büßer, der für alle gerade stehen muss. Und andere Leute will ich nicht reinziehen und dann sage ich lieber gar nichts. Also das ist mit Sicherheit schiefgelaufen und da ist er auch falsch beraten worden. Und dann hat natürlich Team Telekom sozusagen das in Anführungsstrichen wahre Gesicht gezeigt. Das ist eben ein Konzern mit ganz handfesten Interessen ist und für den Konzern ist Ulrich eben nicht mehr tragbar geworden und ihm ist dann quasi mit einem Fax gekündigt worden und das hat ihn persönlich extrem hart getroffen, auch was aber, glaube ich, letztlich mit seiner Naivität und Gutgläubigkeit zu tun gehabt hat auch. Ja, er hatte sich an den Skandal von 2002 erinnert, als dieser innere Kreis von Telekom, also das war damals noch der Matthias Schumann und das war Kindervater, als die ihm sozusagen so einen Urlaub in Kanada organisiert haben und ihn betreut haben und sich um ihn gekümmert haben. Und ich glaube, aus dieser Zeit noch hat Ulrich so die Vorstellung gehabt, dass das irgendwie seine Freunde sind, ja, die sich um ihn kümmern, so väterliche Freunde, ja. Und dann hat er eben jetzt sozusagen so knallhart erleben müssen, das ist eben ein Konzept mit ganz handfesten Interessen und das ist ein knallhartes Geschäft. Ne? Und da konnte er eben nicht damit umgehen. Das hat ihn ganz hart getroffen, ne? Dass er da fallen gelassen wurde. Und dann Politiker, da gab es damals dann Leute wie den Scharping, die sich dann eben so plötzlich als große Dopingbekämpfer hingestellt haben und ihn dann eben ganz laut geächtet haben, die eben vorher jahrelang irgendwie auf jedem Foto mit drauf gestanden haben und das war natürlich auch was Ulrich dann zu Recht sauer aufgestoßen ist.
Ja, aber Team Telekom war ja sowas wie ein Bayern München oder Real Madrid des Radsports über 10, 12, 15 Jahre oder zumindest über 10 Jahre. Wie kann das sein, dass das Telekom oder die T-Mobile-Team dann, dass man sich so distanziert hat von Ulrich? Weil eigentlich war er ja immer noch ein Starfahrer. Ulrich war bis 2006 durchaus das, was man beliebt nannte. Ne? Also das ist etwas, was mir unheimlich schwer fällt zu verstehen, dass Ulrich da so durchgereicht wurde, weil ja zum Beispiel auch andere Fahrer wie Rolf Allack haben gestanden, dass sie gedopt haben und sind zurückgekehrt in Radsport und sind heute zumindest anerkannte TV-Experten und haben Teamleitung und ja, es gibt ja einen Weg zurück. Warum konnte Ulrich das nicht machen? Hing das wirklich nur allein mit den Beratern zusammen, dass er in den Stresssituationen oder in den wichtigen Situationen nicht mehr gut beraten wurde?
Naja, also ich glaube, im ersten Mal hat natürlich Ulrich eine ganz andere Rolle gehabt als ein Rolf Allack. Er war sozusagen das Gesicht des Teams und das ganze Team stand und fiel mit ihm. Und ich glaube, Team Mobile, da waren die Entscheidungen dann damals so, beziehungsweise im Telekom-Konzern, dass eigentlich der Radsport als solcher toxisch geworden war. Mit einem Dopingskandal sozusagen nach dem anderen und man eigentlich nur noch nach einem Weg gesucht hat, halbwegs sauber aus der Sache rauszukommen. Dann gab es ja, glaube ich, noch ein oder zwei Jahre. Ab ein Jahr, wo Telekom noch Tour de France gefahren ist und dann wurde das ja HTC High Road, das Team, wo man dann gesagt hat, ja, wir stehen zum Radsport, weil das natürlich aus Sponsoring-Gesichtspunkten auch immer schlecht aussieht, die Leute gleich fallen zu lassen, aber wir investieren jetzt was in Dopingbekämpfung und so weiter und so fort, aber Ulrich war also absolut nicht mehr tragbar und ich habe ja auch lange mit dem uns bekannten Christian Frommert, der damals der Kommunikationschef in Sachen Radsport von Telekom war und der fälschlicherweise immer als Teamsprecher bezeichnet wurde, das war er ja gar nicht, sondern er war ja wirklich der Mann vom Konzern, der dann und der hat ja sozusagen immer wieder gesagt, es war dann irgendwann nicht mehr zu kommunizieren, ne? Ja, und sie haben, und das Einzige, was Ulrich hätte machen können, wäre eben sozusagen zu gestehen und er hat da lange geschwankt, ne? Also Frommert hat ihm und Telekom hat ihm auch nahegelegt zu gestehen und er hat es eben nicht gemacht, da waren dann andere Stimmen in seinem Leben stärker und das war sicherlich ein ganz großer Fehler, ja.
Ja, kleiner Sidekick, was wurde eigentlich aus den anderen Telekom-Fahrern? Ich denke so Andreas Klöden, Heppner, Jens Heppner, Rolf Aldag, Udo Bölz, also die ganze deutsche Riege, Alexander Vinokurov, der ja dann noch die Tour gefahren ist. Ging es denen ähnlich wie Ulrich oder haben die es cleverer gemacht?
Ja, es ist ganz interessant, ne? Wir haben das ja auch beide mitverfolgt. Also Rolf Aldag hast du ja schon angesprochen. Und Rolf Aldag, muss man natürlich sagen, ist ja auch eine Persönlichkeit und ein großer, großer Kommunikator und sehr gewitzt. Der konnte das also alles gut verkaufen, auch dadurch, dass er so ein zugänglicher Typ ist, und er hat seinen festen Platz im Radsport. Jetzt beim Bora-Hansgrohe-Team, glaube ich. Ja, anderen Leuten, da war der Weg schwieriger. Also Udo Bölz zum Beispiel, der ist ja dann noch beim Team Geroldsteiner seine letzte Tour de France gefahren. Da waren wir ja, glaube ich, auch dabei. Das war dann, ich sag jetzt mal, war das 2006 oder war das 2005 sogar schon? Vielleicht 2005. Ist er für Geroldsteiner nochmal die Tour gefahren, sozusagen so als Spieler, Trainer oder als Kapitän auf der Straße mit seiner Erfahrung. Und der hatte ja sich sozusagen auch schon so auf so eine Existenz im Radsport eingestellt, so als in der sportlichen Leitung von Geroldsteiner und dann eben auch als Experte. Und dann nach eben 2006, nach der sozusagen nach dem Fuentes-Skandal und nachdem auch sozusagen das systematische Doping im Team Telekom offenkundig waren und wie du schon gesagt hast, also Zabel und Aldag auch gestanden haben, gab es dann für ihn im Radsport auch keinen Platz mehr. Der hat dann seinen Job als Kommentator verloren, der hat seinen Job bei Geroldsteiner verloren und ist durch eine ganz schwere Zeit durchgegangen. Er hat dann quasi vor dem Nichts gestanden. Er hat eine Lehre als, ich habe es jetzt vergessen, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Also er hat eine Lehre gehabt, aber er konnte in den Lehrberuf ja nicht zurück. Das hat er mit 16 abgeschlossen gehabt. Ne? Und gleichzeitig lag sein Vater im Sterben und das war also eine ganz harte Zeit für ihn, und den hat seine Familie aufgefangen, und der ist jetzt, den habe ich auch besucht und habe mich mit ihm unterhalten, und der ist jetzt Waldarbeiter in der Pfalz, der pflegt da Mountainbike Trails in seiner Heimat, der ist sehr heimatverbunden, und macht da also einen absolut zufriedenen Eindruck, muss man sagen, ist also mit sich im Reinen und sagt ja, meine Radsportkarriere hat mir viel gegeben, war toll, ja, hat auch seine Schattenseiten gehabt und wir haben auch Scheiße gebaut, aber ich kann das so als Ganzes mitnehmen mit allen Licht- und Schattenseiten und ist so mit sich im Reinen. Heppner ist auch ein bisschen eine schwierigere Geschichte, da war das also auch ähnlich, der war ja dann bei Wiesenhof, bei Team Wiesenhof in der sportlichen Leitung, ist da rausgeflogen und hat seinen Job auch als Kommentator verloren und der macht jetzt so ein bisschen Radsport-Camps auf Mallorca und dies und das und jenes, hat auch große gesundheitliche Probleme, und mit dem habe ich auch gesprochen. Das ist also einer, der da ziemlich verbittert ist, auch darüber, über diese Ächtung, die dann auf einmal dem ganzen Team widerfahren ist. Ne?
Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, wie ist es Jan-Ulrich danach ergangen in diesen Jahren, von vielleicht 2010, 2012, wo sich die Dinge ja mehr oder weniger geklärt haben, wo er auch ein bisschen aus dem Rampenlicht kommt. Was passiert dann seit 2012 bei Jan-Ulrich? Wie lebt er, oder weißt du, wie er lebt? Oder kannst du, wie ist sein seelischer Zustand? Was kannst du darüber, oder was hast du darüber erfahren?
Ja, naja, da sind natürlich die Informationen, so wie du gesagt hast, die sind so sehr bruchstückhaft, weil er sich dann auch viel und über längere Phasen dann auch sehr sehr zurückgezogen hat. Also wie gesagt, er hat es eben sehr auf diesen Termin 2012 gewartet, als diese Entscheidung vor dem CAS, vom Court of Arbitration of Sports, anstand, ob er jetzt als Dopingsünder überführt wird oder nicht, obwohl es ja nie einen positiven Test gab. Und dann, als diese Entscheidung gefallen war, das war das bis zum gewissen Grad eine Befreiung für ihn, und ansonsten hatten wir eben so aus dieser Zeit, waren das immer nur so einzelne Auftritte. Es gab also so Phasen, wo er wieder trainiert hat, wo er viel Rad gefahren ist, weil das auch immer noch so das Einzige ist, was ihm Halt und Struktur gab und was er für sein Wohlbefinden und für sein seelisches Gleichgewicht gebraucht hat, und hat dann zusammen mit dem Frank Wörndl, mit dem Skifahrweltmeister, immer auf den Ötztaler Radmarathon trainiert. Und das waren so Phasen, wo man das Gefühl hatte, es ging immer wieder ganz gut. Aber dann gab es ja auch diese Geschichten, wo er dann angetrunken über Schweizer Landstraßen gebrettert ist und Leute gefährdet haben und dann seinen Führerschein wieder verloren hat. Also man hat so ein bisschen den Eindruck, dass diese Jahre für ihn so ein stetiges Auf und Ab waren. Und dann 2016 entscheidet er sich eben nach Mallorca zu ziehen, auch weil er es da in seiner Villa in der Schweiz nicht mehr ausgehalten hat, weil ihn auch da die Paparazzi ständig belagert haben und er da unter Druck war. Das hat ihm nicht gefallen. Warum er sich dann ausgerechnet Mallorca ausgesucht hat, ist ein bisschen rätselhaft, weil es ist ja nicht so, als gäbe es in Mallorca keine deutschen Paparazzi. Ja, wahrscheinlich deutlich mehr als da in der Schweiz. Ja, und da in Mallorca, da ging's dann ja stark bergab bis zu diesem Zusammenbruch 2018. Er hat dann mit seinem Knie, mit dem er schon während seiner Karriere Probleme gehabt hat, wieder Probleme gehabt. Dann war das mit diesem regelmäßigen Radfahren ging nicht mehr. Er ist dann also viel in den Clubs in Mallorca gesehen worden, hat dann auch ein bisschen halbseidenes Umfeld sich da zugelegt. Ja, wie das dann dazu beigetragen hat, dass seine Ehe schief gelaufen ist, was da Ursache und Wirkung ist, da steckt man natürlich nicht drin, da kann man nur drüber spekulieren. Und dann, als natürlich seine Frau ihn verlassen hat, ist ihn für ihn dann sozusagen, war er dann sozusagen völlig haltlos, und dann kam eben dieser Zusammenbruch, der ja auch überall im Boulevard breitgetreten worden ist.
Ich hab ja, wie du weißt, sehr engen Kontakt zu Fabian Wegmann und auch zu Linus Gerdemann gehabt, die ja aus meiner Heimatstadt kommen. Und Fabian Wegmann hat mir mal gesagt, irgendwann kurz vor Ende seiner Karriere, er wäre jetzt überrascht gewesen, dass wir heute miteinander gesprochen hätten und nicht das D-Wort gefallen ist, also dass wir nicht über Doping gesprochen haben. Wir haben beide auch jetzt gerade noch nicht so richtig über Doping gesprochen. Welche Rolle spielt Jan Ullrich in der Aufarbeitung, in der ganzen Doping-Debatte? Und hast du eine Meinung, wie stark Doping heutzutage noch im Radsport ausgeprägt ist oder ob sie da irgendwas verändert hat?
Also ich habe das jetzt auch nicht zu einem zentralen Thema von meinem Buch gemacht, jedenfalls nicht in dem Sinne, dass dann sozusagen die Skandale aufgearbeitet wurden, weil also mein Zugang ist ja sozusagen mehr die Person Jan Ullrich und wie ihn quasi auch diese extreme Kriminalisierung seiner Beteiligung an dem Doping-System ihm dann so zugesetzt hat. Und ich hoffe sozusagen, dass das auch ein bisschen ein Beitrag zu der Diskussion ist, dass man sozusagen bei dieser extremen Verteufelung auch der Sportler, der einzelnen Sportler ein bisschen vorsichtiger wird. Weil ich denke, wenn man über Doping spricht, und das gilt natürlich in besonderem Maße für den Radsport, weil wir ja wissen, dass es da eine tief verwurzelte Dopingkultur gibt, die also bis an die Anfänge des Radsports zurückging. Es gab, und das muss man so sagen, es gab nie einen Radsport ohne Doping. Ne? Ja, das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass die Leute sich dran gestört haben. Es haben sich 80 Jahre lang hat sich da auch keiner dran gestört. Das muss man sich auch mal sozusagen vor Augen führen. Ne? Das ist fast eher das Problem des Radsports als das Doping selbst. Also wie gesagt, also ich fände es sozusagen ganz wichtig, wenn man über Doping spricht, da nicht die ganze Bürde den einzelnen Athleten aufzulasten, weil ich glaube, der Athlet, und das sieht man an Jan Ullrich, glaube ich, ziemlich deutlich, ist ja das schwächste Glied in der Kette. Ja, es wird ja immer wieder dieses Beispiel gebracht. Du bist irgendwie Radsportler, bist ein junges Talent, du bist vielleicht 20, 21, 22 Jahre alt und du wirst dann vor die Wahl gestellt du machst da mit oder du machst da nicht mit. Ja, die meisten Leute haben keine Berufsausbildung, keine vernünftige, ne, die stehen dann vor dem Nichts, ne, und wenn du mitmachst und wir wissen ja auch als Sportjournalisten und auch als selber Sportler, wie sozusagen minimal auch die Leistungsunterschiede sind. Also du hast vielleicht, ich fantasiere jetzt weniger als 1% Leistungsunterschied zwischen Platz 1 und Platz 55 bei der Tour de France, aber das ist ein Unterschied zwischen einem Jahresgehalt von 60.000 Euro und einem Jahresgehalt von 80 Millionen. Ja, ne, also wer jetzt mal ganz ehrlich, würde da nicht mitmachen. Ne? Und da muss man, und dann, wenn es dann sozusagen passiert, und das haben wir ja alles miterlebt, dann wurde immer mit dem Finger auf die Athleten gezeigt, dass sie sozusagen an diesem ganzen System schuld sind. Und ich finde, das greift eben völlig zu kurz. Es ist immer am einfachsten und auch am greifbarsten, ja, weil wir sonst eben über ein System sprechen müssen. Da wird es dann so kompliziert und man hat keinen Schuldigen. Aber ich finde nicht sozusagen, dass die Athleten die primären Schuldigen an diesem Dopingsystem sind, ja, sondern wirklich alle Beteiligten, ja. Es fängt eben bei solchen Sachen an, wie worüber wir vorhin gesprochen haben, ne, dieses ständige Fordern von Siegen und dass nur der Sieg was zählt, ja, wenn man dann die Frau Schenk hört, die sagt, naja, man hätte ihn auch mal Zweiter oder Dritter werden lassen, dann ist die Versuchung zu dopen schon nicht mehr so groß, ne? Ja.
Ja, wenn du heute auf Jan Ullrich guckst, vielleicht zwei Fragen dazu. Du hast mit ihm ja nicht gesprochen direkt. Er hat sich, glaube ich, diesen Interviewwünschen verweigert. Aber wenn du ihn einordnen solltest in diesen großen Kontext, Radsportgeschichte, wo siedelst du ihn an? Wo steht er für dich da?
Naja, gut, er ist natürlich zusammen mit Lance Armstrong steht er eben für diese Ära, die heute sozusagen so in Anführungsstrichen als die Doping-Ära des Radsports bezeichnet war, weil das so die Hochzeit von EPO war, wo relativ unnachweisbar und unkontrolliert eben EPO ins Peloton gekommen ist, mit dem also extreme Leistungssprünge gemacht werden konnten und was man heute weiß, ja wirklich nicht nur weit verbreitet war, sondern praktisch durchgehend war. Also ich glaube, es ist, wenn man das Peloton der Tour de France von 1998 nimmt, dann kann man kaum sagen, der hat aber nichts gemacht. Also da ist der Generalverdacht sozusagen schon angebracht, ja. Wobei ich wie gesagt, auch zu sagen, das war die Doping-Ära, das ist ja auch wieder so eine Taktik, um sozusagen so zu tun, als wäre jetzt alles besser. Und da bin ich natürlich äußerst skeptisch, ne? Ja, dass jetzt also wirklich, dass also die Doping-Ära jetzt vorbei ist und jetzt ist alles toll, das glaube ich ja nicht. Das sind ja auch so Konstruktionen, ne? Und das andere ist halt, wenn man sozusagen die deutsche Brille nimmt, ja, dann ist es schon so, wenn man sich da in den Spiegel schauen will, so als deutsche Sportöffentlichkeit, auch als deutsche Medien, dann ist es schon so ein Lehrstück von so einem extremen Hype, von einer extremen Euphorie und dann dem extremen Gegenteil.
Wie siehst du diese, das ist eine in Anführungsstrichen Lost Generation gewesen, diese Doping-Generation, dann haben wir die Next Generation, die deutschen Fahrer, die sehr, sehr offensiv sagen, wir dopen nicht, das, was die früher gemacht haben, war scheiße, auf Deutsch gesagt, und nimmst du denen das ab?
Ja, jein. Also ich meine, ich war jetzt lange nicht mehr so nah am Radsport dran. Ich war vor ein paar Jahren nochmal nach vielen Jahren wieder bei einer Weltmeisterschaft, als die hier in den USA stattgefunden hat. Und was man natürlich gemerkt hat bei dieser neuen Fahrergeneration, die treten auch der Öffentlichkeit ganz anders gegenüber. Das war ja auch ein Grund, warum ich oder wir dann auch irgendwann aufgehört haben, zur Tour de France zu fahren, weil die Atmosphäre da so vergiftet wurde. Es gab von zu Hause von den Redaktionen immer nur den Druck, nur über Doping zu sprechen und alles in die Pfanne zu hauen. Und da hat man natürlich auch keine Lust gehabt dazu. Und gleichzeitig haben die Radsportler und ihr Umfeld total gemauert. Also es hat keinen Spaß mehr gemacht. Und als ich da in Richmond war, schon ein anderer Wind geweht. Also mit Leuten wie damals Degenkolb oder Kittel oder diesen Leuten. Greipel war noch so ein bisschen mehr Oldschool. Ja. Ja, also mit denen konnte man natürlich anders reden und die waren auch deutlich, deutlich offener und da will ich jetzt nicht sozusagen so einen Generalverdacht aussprechen. Andererseits geht es einem, und ich finde, das ist für mich auch so ein bisschen so eine Lehre aus der Radsportjournalistenkarriere. Und das würde mich auch interessieren, wie du das siehst. Also ich glaube, so ganz ohne Vorbehalte begegne ich sozusagen keinem sportlichen Wettkampf mehr, dass ich sage, da geht jetzt alles mit rechten Dingen zu oder so. Also da hat man so ein bisschen insgesamt nicht einen zynischen, aber doch sozusagen so einen realistischeren Blick drauf, was nicht heißen muss, dass man nicht mehr Sport gucken muss und das irgendwie alles scheiße finden muss, ja.
Ja, also wenn du mich darauf ansprichst, dann muss ich dazu sagen, ich habe über mehrere Jahre so ein bisschen Distanz genommen von der Tour, wenn man die Tour quasi als Champions League des Radsport nimmt. Ich habe immer wieder hingeguckt beim Giro oder bei das, was man sehen konnte. Ich gucke immer noch am Ostersonntag, also das ist schon Pflichtveranstaltung, Paris-Roubaix. Aber ich tatsächlich traue ich einem Pogacar nicht über den Weg oder einem Roglic. Und warum auf einmal aus Slowenien oder Slowakei oder aus Liechtenstein die besten 3, 4, 5 Radfahrer der Welt kommen, da bin ich vielleicht, ja, wie soll man sagen, da bin ich nicht gestraft, aber man guckt hin und denkt sich, kann nicht sein. Also das ist der erste Gedanke und ich wünsche mir eigentlich, dass es so sein könnte, aber die letzten 10, 20 Jahre oder 30 Jahre, die ich jetzt auch im Sport unterwegs bin, habe ich meine Zweifel an solchen Leistungen, ne? Und das ist auch okay. Also ich denke, wenn ein Marathonläufer einen Marathon in 1,58 laufen würde, in einer Stunde 58 Minuten, dann würde ich sagen, glaube ich ihm nicht, ne? Also 2:06 vielleicht schon eher, ne? Also und so ist es bei der Tour auch jetzt oder beim Giro. Wenn ich die Etappen sehe, in der letzten Giro-Woche wären natürlich jetzt zum Beispiel Alpenpässe, 7 Alpenpässe in einer Etappe gefahren, was natürlich bestialisch ist, ne? Und da fällt es natürlich schwer zu glauben, dass jetzt 15 Jahre später alle clean sind und alle mit Wasser und Brot und vielleicht noch einen Schuss Nutella durch die Gegend fahren. Also es ist schwierig. Also es ist ein bisschen, wir Journalisten sind ja auch Menschen, die sich gerne begeistern lassen und eine Passion haben und Empathie für Sachen entwickeln wollen. Es ist schwerer geworden, würde ich mal sagen. Aber das gilt für alle Sportler. Das gilt nicht nur für Radsport. Ich gucke genauso auf die Leichtathletik, aufs Schwimmen, weiß nicht, auch auf Fußball und denke mir, mein Gott, kann nicht sein eigentlich.
Natürlich, das geht einem auch so. Man hat da eine Distanz, ist, glaube ich, das richtige Wort, oder eine Skepsis, was aber nicht. Und das ist ja wieder so dieses Extreme, was eben in Deutschland auch so verbreitet war, dass man dann sagen muss, kann dem nicht mehr trauen, deswegen kann ich das jetzt überhaupt nicht mehr schauen. Und deswegen fährt die ARD jetzt gar nicht mehr hin und wir zeigen das nicht mehr, ja. Da fehlt so ein bisschen so ein Geben und Nehmen, so eine Fähigkeit zur Ironie. Ich habe in meinem Buch da auch der Peter Sloterdijk, der im Übrigen auch selber Radfahrer ist, der hat es nach 2006 so ein bisschen so beschrieben, dass die Deutschen da in allem so absolut sind und alles sozusagen so rein sein muss. Ich glaube, da können wir ein bisschen lernen, sonst muss es nicht. Ja. Wir können, also ich kann mir immer noch ich kann das wissen und kann skeptisch sein und kann mir trotzdem noch den Radsport anschauen. Ich meine, so eine vorbehaltlose Euphorie, das geht natürlich nicht mehr. Also ich werde mich wahrscheinlich nie mehr in meinem Leben irgendwo an den Straßenrand stellen und irgendwie jubeln und schreien oder sonst irgendwas. Aber das sollte man als Journalist sowieso nicht tun.
Aber vielleicht fahren wir ja noch mal zusammen Münsterland Giro oder Henninger Turm und dann jubeln wir uns gegenseitig zu, wenn wir nach 3 Stunden die 58 Kilometer geschafft haben. weil das auch eine übermenschliche Leistung wäre. Aber vielleicht so zum Abschluss noch eine Frage, ernst gemeint, wenn Jan-Ulrich dieses Buch lesen würde, was meinst du, würde er sagen? Würde er sagen, jo, das stimmt, oder würde er eher sagen, der Moll, der hat sich da was zurechtgesponnen? Oder wie glaubst du, würde er das wahrnehmen?
Ja, soweit ich weiß, hat das ja schon gelesen, zumindest eine frühere Version davon ist ihm zugekommen. Und ich habe ja auch große Passagen in den Verhandlungen mit seinem Management, erst noch Strohband und später dann sozusagen andere, hatte ich ja auch immer wieder Passagen geschickt. Meine Hoffnung wäre natürlich, dass er findet, dass das fair und realistisch ist, wie ich das betrachte, und vor allen Dingen auch sozusagen einfühlsam, ohne jetzt die Distanz zu verlieren. Also wie gesagt, für mich steht da schon im Vordergrund. Es ist auch ganz wichtig, sozusagen den Menschen Jan-Ulrich da zu sehen, der sich da in einem System und in einem Netzwerk verheddert, dass er nicht überblickt, ne, und dem er sich dann ausgeliefert fühlt und dann eben alle möglichen Sachen macht, um mit dieser Situation umzugehen, mit der er einfach nicht klarkommt, so, ne? Ja, und ich hoffe, dass er das auch so sieht und so Aussagen, die er jüngst getroffen hat, also erst in diesem langen Interview mit L'Équipe, mit Philipp Legas, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, das vor 2 Jahren lief, und dann auch in seinen Gesprächen da mit Lance Armstrong, ja, die deuten schon darauf hin, dass er das, glaube ich, schon im Rückblick auch so begreift. Man kann es ihm nur wünschen, weil er braucht es, glaube ich, auch, um irgendwie nach vorne zu gehen, ne?
Ja, vielleicht meine kleine, unbedeutende Meinung. Ich habe das Buch, die Textfahne, auch gelesen, und ich kann nur sagen, es wird eines der wichtigsten und bedeutendsten Sportbücher des Jahres sein. Bin ich fest von überzeugt, und ich wünsche dir viel Erfolg und hoffe, dass sich Jan-Ulrich irgendwann mal zu diesem Thema nochmal äußern wird, und ja, alles wird gut und wir sehen uns spätestens beim Münsterland-Giro, oder?
Genau so machen wir es. Vielen Dank, Alexander, für das Gespräch, und schönen Gruß aus New York nach Münster. Bis dann, tschüss.